بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit dem Werk Mukhtasar Minhaj al-Qasidin und dem nächsten Kapitel, und zwar die Gefahren der Zunge. Er sagt, die Gefahren sind zahlreich und vielfältig. Sie besitzen eine gewisse Süße im Herzen und haben Antriebe aus der Natur des Menschen. Es gibt keine Rettung vor ihrer Gefahr, außer durch das Schweigen. Und deshalb wollen wir zuerst die Vorzüge des Schweigens erwähnen und anschließend die Schäden der Zunge, also des Sprechens. Wisse, das Schweigen sammelt die Aufmerksamkeit und befreit den Verstand. Und in einem Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer mir garantiert, was zwischen seinen Kiefern und zwischen seinen Beinen ist, dem garantiere ich das Paradies. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Iman eines Dieners ist nicht aufrichtig, bis sein Herz aufrichtig ist. Und sein Herz ist nicht aufrichtig, bis seine Zunge aufrichtig ist. Also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnte das Schweigen und dass man lieber nichts Falsches sagen sollte. Und er sagte, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der möge Gutes sagen oder schweigen. Also ist Schweigen eine Ibadah. Wir nähern uns Allah Azza wa Jal und wünschen und erhoffen uns sein Wohlgefallen durch Schweigen. Denn An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns das gesagt und uns aufgefordert, entweder wir sagen Gutes oder schweigen. Also für beides wirst du belohnt, denn wenn du schweigst, sagst du nichts Schlechtes. Und wer eine Sünde unterlässt, den wird Allah subhanahu wa ta'ala belohnen. Und deswegen soll man darauf achten, was man sagt und was man spricht. Und im Hadith von Mu'adh heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, halte das an dir zurück, also die Zunge. Da sagte ich, o Gesandter Allahs, werden wir wirklich für das zur Rechenschaft gezogen, was wir sprechen? Er sagte, das ist eine Redewendung, فَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ. Also, das bedeutet, dass deine Mutter überlebt und du eben vorher stirbst. Das ist einfach eine Redewendung. Das ist jetzt kein Dua gegen Mu'ad, mögest du sterben. Ja? Sondern das bedeutet, deine Mutter lebt länger als du. Aber das würde ja bedeuten, du wirst sterben dann. Ja? Auf jeden Fall, er sagte, stürzen die Menschen etwa nicht auf ihre Gesichter oder er sagt auf ihre Nasen in das Feuer, außer durch die Ernte ihrer Zungen. Also gibt es einen anderen Grund, warum Menschen in der Hölle tief stürzen wegen der Zunge? Diese Formulierung ist ja keine Ausschließung anderer Gründe. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, möge Allah uns bewahren, warum man in die Hölle kommt und tief in der Hölle fallen wird. Aber das zeigt, wie gewaltig dieser Grund ist, dass man wegen der Zunge sehr tief fallen wird. Und was bedeutet, man fällt tief? Also in die schlimmeren Stufen. Es gibt ja die Stufen des Paradieses und es gibt die Stufen der Hölle. Beim Paradies nennen wir das Darajat. Und bei der Hölle nennen wir es Darakat. Was ist der Unterschied zwischen Daraja und Daraka? Daraja bringt dich hinauf. Darakat bringt dich hinunter. Das heißt, die Treppe zum Keller, das sind Darakat. Die Treppe nach oben, das sind Darajat. Und deswegen reden wir bei der Hölle nicht von Darajat. Es geht ja nicht immer höher, sondern es geht immer tiefer. Es wird immer schlimmer. Warum? Weil man Sachen sagt, die nicht gut sind. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, manch einer stürzt in der Hölle 70 Jahre tief für ein Wort, das man unbedacht gesagt hat. La yulqi laha balan. Also er hat nicht gedacht, boah, das ist jetzt richtig schlimm. Aber bei Allah azza wa jal ist es schlimm. Du hast dich lustig gemacht, du hast gelogen. Ja, das ist nur so eine Lüge. Das war nur Spaß, war das. Aber bei Allah ist das kein Spaß. Wir dürfen nicht Spaß machen mit Lügen. Wie zum Beispiel April-Scherz oder irgendetwas anderes. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam warnte davor, jene, die Menschen zum Lachen bringen und dabei lügen. Viele Showmaster und Comedians, die lügen wie gedruckt. Und dabei lügen sie. Die Kunst ist es, dass du nicht lügst. Scherzen, aber ohne Lüge. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer seine Zunge hütet, zurückhält, den bedeckt Allah seine Blöße. Subhanallah. Das ist eine Motivation. Jeder von uns hat Sünden. Jeder von uns hat Makel. Jeder von uns hat finsterne Seiten. Möge Allah uns vor jeglicher Bloßstellung bewahren. Wie kannst du dafür sorgen, dass Allah dich nicht bloßstellt? Hüte deine Zunge. Denn es gibt ja die Regel im Islam, so wie du die Menschen behandelst, so Allah zu dir. Wie du zu den Menschen, so Allah zu dir. Wenn du also die Menschen nicht angreifst verbal, wird Allah auch niemanden dich angreifen lassen. Wann wirst du angegriffen? Wenn deine Blöße offenbart werden, deine Makel, deine Mängel, dann wirst du angegriffen. Ah, oh, guck mal, das ist so einer. Und oh, guck mal, der ist so. Oh, astaghfirullah. Warum werden die Leute so über dich reden? Weil sie deine Mängel mitbekommen haben. Aber Allah Azza wa Jal bewahrt dich, damit du nicht bloßgestellt wirst. Ja, soll das heißen, ich soll betrügen und so weiter und klauen und alles kaputt machen. Aber ich soll nicht die Leute verspotten, damit Allah meine Verbrechen bedeckt. Nein, sondern es geht um die Sünden, die man macht, wenn man schwach geworden ist. Ja, man hat vielleicht das Gebet nicht gut gebetet. Man hat vielleicht irgendetwas gesehen, was nicht so gut ist. Aber es geht jetzt nicht darum, werd jetzt Schwerverbrecher und verspotte die Menschen nicht und Allah wird dich in Schutz nehmen, natürlich nicht. Sondern es geht darum, jeder rutscht mal aus. Ja, jeder Mensch sündigt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und eine Sünde würde schon ausreichen, damit dein Ruf ruiniert ist. Möge Allah uns vor der Bloßstellung bewahren. Eine kleine Sünde reicht schon aus. Und damit das eben nicht passiert, sollst du auf deine Zunge achten. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, nichts bedarf eines langen Gefängnisses so sehr wie meine Zunge. Subhanallah. Guck mal, Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Er sagt, wenn irgendetwas eingesperrt werden müsste, dann ist es meine Zunge. Subhanallah. Aber immer bitte, barakallahu fikum, wenn wir die Sahaba oder Salaf uns anhören, wie sie über sich reden, sie meinen nicht damit, dass sie gelogen haben, betrogen haben und beleidigt haben, sondern sie meinen, ich habe nicht genug Allah erwähnt. Ich hätte eigentlich mehr Koran lesen sollen. Ich habe mich zu sehr mit der Dunya, im Halal natürlich, beschäftigt. Das geht so nicht. Diese Zunge muss erzogen werden. Unser einer natürlich, bei uns geht es um Sünden. Möge Allah uns bewahren. Vor den Sünden, möge Allah uns vergeben. Abu Darda sagte, radiallahu an, lass deine beiden Ohren gerecht sein gegenüber deinem Mund. Denn dir wurden zwei Ohren und nur ein Mund gegeben, damit du mehr hörst, als du sprichst. Er sagt, du hast zwei Ohren und nur einen Mund. Also höre lieber zu, red nicht so viel. Rede nur das Nötige. Das Leben, wenn du es füllst mit Unnötigem, hast du keinen Platz mehr mit Gutem. Wenn du ein Lager hast oder die Wohnung hast und du füllst deine Wohnung mit unnötigem Zeug, hast du dann noch Platz für Gutes und Nötiges? Nein, ist kein Platz mehr da. Und dein Leben ist deine Wohnung. Dein Leben, das ist dein Land, was du anbaust. Wenn du überall Unkraut lässt, wo willst du dann was anbauen? Also fülle dein Leben nicht mit unnötigem Gerede. Und hier, barakallahu fikum, unnötiges Gerede zu reden oder zu hören, ist genauso schlimm. Was sagt Allah Azza wa Jalla über die Höllenbewohner? Als die Paradiesbewohner sie fragen, ma salakakum fi saqar, was hat euch in die Hölle gebracht? Saqar, also Jahannam. Qalu lam nakum min al-musallin, wir haben nicht gebetet. Wa lam nakum nut'imu al-miskin, wir haben die Bedürftigen nicht ernährt. Wa lam nakum nut'imu al-miskin, wa kunna nakhudu ma' al-kha'idin. Und wir haben mit den Leuten, die unnötiges Reden, mitgemacht. Heute, Zeitalter von Social Media. Wie viele Jahre verschwendest du in TikTok und Instagram und Co.? Jahre. Jahre. Wie viele Jahre deines Lebens? Wenn du stirbst dann und überlegst, wie lange habe ich gelebt? 10 Jahre davon habe ich in TikTok gelebt. Und 5 Jahre davon in Instagram gelebt. Und 4 Jahre davon von Status zu Status. Erstmal alle Kontaktleute, die ich habe, der sein Status und der füllt das mit 100 Posts im Status. Klick, 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 klick. Ist fertig der nächste, bin ich fertig mit WhatsApp, jetzt geht's weiter. Telegram hat auch Status eingeführt. Tick, 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 und so weiter. Das ganze Leben ist vorbei. Anstatt dass wir unsere Zeit nutzen mit nützlichem Reden, ob ich rede oder höre, beides. Mukhallad ibn Hussein sagte, seit 50 Jahren habe ich kein Wort gesprochen, für das ich mich zu entschuldigen hätte. Allahu Akbar. Das ist ein Meister. Das ist ein Meister. Der weiß, was er redet. Also der kann sich erinnern an das, was er redet. Wie oft haben wir drauf losgeredet? Vom Bauch heraus geredet? Du musst deine Worte filtern mit dem Iman-Filter. Bringt das mich näher zu Allah? Oder wird das mich von ihm wegbringen? Möge Allah uns erlauben, uns ihm immer zu nähern. Möge Allah uns erziehen. Dann sagt er die Schäden der Zunge. Erstens, die erste Schädlichkeit, das Reden über Dinge, die einen nichts angehen. Also jetzt kommen wir zu den Formen der falschen Nutzung der Zunge. Deswegen hat Allah dir nicht die Zunge erschaffen. Und das musst du dir immer vor Augen halten. Du hast eine Gabe bekommen von Allah Jalla wa Ala. Diese Zunge. Das Reden an sich, das ist ein Wunder. Dieser Ton, der rauskommt aus dir, ist ein Wunder. Yani, schau dir Leute an, die nicht sprechen können. Möge Allah uns bewahren vor jeglicher Krankheit. Möge Allah Azza wa Jal uns schöne Worte in den Mund legen und die schlechten Worte von uns wegnehmen. Wie reden wir? Schau dir mal an, schau dir mal eine Doku an, was ist das Reden, was muss da alles passieren? Stimmbänder und die Luft. Ihr kennt bestimmt die Menschen, die ein Gerät brauchen, ja, damit sie reden können, meistens nach Krebs, zum Beispiel am Kehlkopf oder so. Ja. Und der Ton kommt nicht natürlich raus. Oder zum Beispiel diejenigen, die ein Loch haben, weil sie beatmet werden müssen oder aus irgendeinem anderen Grund. Und dann haben die immer eine Klappe, also zum Atmen, du ziehst ja Luft raus. Und die Klappe geht dann so auf. Ziehst du Luft, geht die Klappe auf, in deinem Rachen, in deinem Hals. Und Luft geht rein. Sprichst du, kommt ja jetzt Luft raus. Ja? Wie entsteht dieser Ton? Durch diese Luft, die zwischen den Stimmbändern kommt. Also geht die Klappe zu, damit du reden kannst. Oder andere, die nicht diese Klappe haben, die halten das dann zu, damit sie reden können. Du musst nichts machen, du fängst einfach an zu reden. Hat Allah Jalla wa Ala dir die Luftröhre und die Stimmbänder und alles Mögliche und so weiter und so fort gegeben, damit du Leute beleidigst? Und dann die Frage, wie oft hast du dich lustig gemacht? Leute gemobbt? Hast du deine Stimme verloren? Oder kannst du weiterreden? Allah subhanahu wa ta'ala ist so nachsichtig. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, überleg dir, was es bedeutet, ich kann reden, ich kann sprechen. Er sagt, wisse, wer den Wert seiner Zeit erkennt und dass sie sein Kapital ist, der gibt sie nur für etwas Nützliches aus. Und diese Kenntnis verpflichtet dazu, die Zunge vom Reden über das zurückzuhalten, was einen nichts angeht. Denn wer Allah, den Erhabenen, vernachlässigt und sich mit dem beschäftigt, was ihn nicht betrifft, gleicht jemandem, der imstande ist, eine kostbare Perle zu nehmen, stattdessen aber einen Stein aufhebt. Und dies ist ein Verlust des Lebens. Subhanallah. Also er sagt, deine Zeit ist dein Kapital. Und wenn du es vergeudest für Unnötiges, dann ist ein Teil des Kapitals weg. Und deswegen darfst du dein Kapital nicht verbrennen. Einfach so durch unnötiges Gerede. Und im Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zu den Vorzügen des Islams einer Person oder andersrum formuliert, ein Gütezeichen des Islams einer Person, min husni islamil mar, ist, dass er es unterlässt, was ihn nicht betrifft. Tarkuhu ma la ya'ni. Und leider ist das eine Krankheit, sich einzumischen in Dinge, die einen nicht angehen. Wo gehst du hin? Was geht dich das jetzt an? Ja, da jetzt nicht, dass jemand sagt, okay, die Kinder gehen jetzt raus, Papa hat nicht recht, mich zu fragen. Nee, immer wenn jemand verantwortlich ist für den anderen, ist wieder was anderes. Wir reden jetzt über Menschen, du bist nicht der Verantwortliche für den. Du bist dein Freund, ja, dein Bekannter, ja. Du siehst ihn, und wo gehst du hin? Was geht dich das jetzt an? Entschuldige, ich wollte nur fragen. Nee, frag nicht. Wenn ich dir sagen will, wohin ich gehen will, sage ich dir das. Aber warum fragst du? Stelle keine Fragen, die dich nichts angehen. Denn es mag sein, dass dieser Mensch, der geht jetzt irgendwo hin, er will aber dir nicht sagen, wohin geht. Soll er jetzt lügen? Oder was soll er jetzt machen? Er muss zum Arzt. Er will nicht, dass du mitbekommst, dass er zum Arzt geht. Aus irgendeinem Grund. Wo gehst du hin? Was soll er jetzt sagen? Ich gehe spazieren? Soll er jetzt lügen? Frage nicht, wenn du nicht aufgefordert bist. Außer natürlich, es gibt Notsituationen. Du hast lange Zeit von einem nicht gehört. Du hast mitbekommen, jemand ist krank. Das ist wieder was anderes. Aber es gibt, ihr kennt doch bestimmt die Leute, die einfach so drauf los. Und? Wann gibt es wieder Urlaub? Und? Was machst du dort? Und? Welches Hotel? Und? Wie viel hast du gezahlt? Und? Junge, was ist los? was geht dich das alles an? Ich möchte dir gerne sagen, guck mal, da ist ein gutes Angebot, da ist, bitteschön, aber frag nicht einfach drauf los. Wie viel verdienst du? Ja, das sind ja die Fragen, die bekannterweise nicht gestellt werden sollen. Ja. Ne, ich wollte nur wissen. Nein, du sollst nicht wissen. Der Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, das gehört zu den, zur Güteklasse. Ihr kennt ja, wie bei den Produkten Güteklasse A, B oder Allahu a'lam, ja, bei Energieeffizienz. Hier das Islameffizienz eines Muslims. Der mischt sich nicht ein, sondern wenn es nötig ist, dann wird er sich einmischen. Aber nicht einfach drauf los, weil er einfach Interesse hat. Denn du sollst die Privatsphäre der Menschen achten. Ja. Das ist so die frühen Datenschutzkriterien. Ja. Das darfst du nicht mitbekommen. Und man sagte zu Luqman, womit hast du deine Weisheit erreicht? Man nennt ihn ja Luqman al-Hakim, der Weise, ein weiser Mann. Er sagte, ich frage nicht nach dem, was mir erspart bleibt. Und ich rede nicht über das, was mich nicht angeht. Diese Einstellung hat ihn zu einem Menschen gemacht, der viel Weisheit besitzt. Und man sagt, er lebte zu dermaligen Zeit, in der die Philosophen gelebt haben, wie Aristoteles und so weiter. Und da, also das ist jetzt nicht sicher, ja, aber man sagt, und deswegen viele Weisheiten in der antiken Philosophie, was natürlich richtig ist, nicht was falsch ist, das was falsch ist und Katastrophe ist und Kufr und Schirk, das haben die natürlich nicht von Luqman. Aber das, was weise ist und so, kann es sein, dass sie es von Luqman hatte. Und wir wissen sowieso, Propheten gab es ja überall. Gut, bei Luqman, das ob ein Prophet war oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber ich meine überhaupt, gab es Propheten. Und so haben die Völker auch Wahres mitbekommen. Ja? Also was ist das Geheimnis seiner Weisheit? Zurückhaltung. Sich nicht einzumischen in Dinge, die einen nicht angehen. Es wird berichtet, dass Dawud a.s. eintrat, während dieser ein Kettenhemd schmiedete. Dawud war ja ein Schmied. Da begann er sich über das, was er sah, zu wundern und wollte ihn darüber fragen. Also, dass jemand zu Dawud kam. Ja. Und doch seine Weisheit hielt ihn zurück und er schwieg. Als Dawud a.s. fertig war, stand er auf, zog das Kettenhemd an und sagte, welche gute Rüstung für den Krieg. Entschuldigt, das ist jetzt zwischen Dawud und Luqman heißt es. Da sagte Luqman, Schweigen ist Weisheit, doch nur wenige tun es. Also er sagte, dass es gut war, dass Dawud nicht geredet hat. Ja. Die zweite Gefahr, das Eintauchen in Falsches, also das unerlaubte Reden, also über Sünden und über Frevel. Und da sagte er, da gibt es zahlreiche Sachen, ja, ob das jetzt Reden über Sünden ist, ja, einige reden über ihre Sünden. Und das ist natürlich verboten. Wenn jemand schon sündigt, dann soll er nicht damit prahlen oder den anderen, die anderen darüber berichten. Denn es mag sein, dass jemand dann auf die Idee kommt. Er wusste nicht, wie man diese Sünde begeht, jetzt weiß er's. Und noch einmal, all das, was ihr hier jetzt mitbekommt, ist auch im schriftlichen Reden. Was ist schriftliches Reden? Ja, die Artikulation, aber in Form von Posts, Kommentaren, Likes und so weiter. Also all das, was wir mitbekommen beim Benehmen, beim Reden, müssen wir übertragen auf Social Media heutzutage. Weil du redest ja, indem du was machst? Ein Like. Dann hast du ja gesagt, mit was? Mit deiner Haltung und Handlung. Guck mal, das ist gut. Und deswegen, wir im Arabischen reden wir von Lisanul Maqal und Lisanul Hal. Die Sprache, Lisan im Sinne von Sprache. Die Sprache des Ausdrucks der Worte und die Sprache der Gestik oder der Haltung oder Handlung. Denn auch durch deine Handlung sprichst du. Und deswegen musst du darauf achten, wenn du ein Like unter irgendeinem Video machst oder irgendeinem Bild machst, wo eine Sünde ist, heißt das was? Du befürwortest diese Sünde. Oder wie einige zum Beispiel Videos teilen von unbekleideten Frauen. Na, ich will aber nur zeigen, diese Flotte jetzt, ja und so, die sind für Rasse. Und deswegen willst du 50.000 nackte Frauen zeigen. Ja, aber ich will nur zeigen, guck mal, die wurden jetzt angegriffen. Ja, und wir werden jetzt Reza unterstützen, indem wir die nicht bedeckten Frauen zeigen. Aber das ist, wenn die Waage kaputt ist. Du stellst was drauf und weißt nicht, wie schwerwiegend es ist. Ah, das ist nicht schlimm. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, durch ein Wort fällt man 70 Jahre tief in Jahannam. Und es wird immer schlimmer, je tiefer du bist. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir nichts verbreiten oder bestätigen, befürworten, was Sünde enthält. Glaubt ihr, die Sahaba radiallahu anhum hätten diese Videos geteilt? Natürlich nicht. Und deswegen, warum machst du das? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Diener spricht gewiss ein Wort, durch das er in die Hölle stürzt, weiter noch als der Abstand von Osten und Westen. Möge Allah uns davor bewahren. Ebenso gehört dazu das Streiten und Debattieren, nämlich dass man oft mit einer Person diskutiert, um ihren Fehler zu zeigen und sie bloßzustellen. Und der Antrieb dazu ist die Überheblichkeit. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist auch wieder, also subhanallah, dieses Kapitel, als ob der Autor uns in unserer Zeit lebt. In der Zeit von Social Media. Warum gibt es Debatten, Diskussionen, Stundenlang, 3 Stunden, 4 Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Leben diese Leute haben, dass sie einfach mal so 4 Stunden und dann manche vielleicht täglich oder alle 2 Tage, jede Woche, hat nichts zu tun, dieser Mensch. Debattieren. Subhanallah. Das ist nicht die Art und Weise der Salaf. Das ist nicht die Art und Weise der Sahaba. Das ist nicht die Art und Weise der Ulama. Ich muss zur Wahrheit aufrufen. Mach ein Video, in dem du die Wahrheit erklärst. Schreib einen Text, in dem du die Wahrheit erklärst. Du musst doch nicht debattieren. Er sagt, der Mensch sollte das Verwerfliche an Worten verurteilen und die Wahrheit aufzeigen. Wenn man es von ihm annimmt, ist gut. Wenn nicht, soll er das Streiten lassen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich versichere jenem einen Platz am Vorort des Paradieses. Für denjenigen, der das Streiten unterlässt, selbst wenn er richtig liegt. Nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Na, bis wann sollen wir jetzt noch machen? Du hast einem erklärt. Vielleicht hat er es nicht verstanden. Okay, ich erkläre es ein zweites Mal. Nee, er hat es wirklich nicht verstanden. Okay, ich erkläre es ein drittes Mal. Aber doch nicht 10.000 Mal. Das heißt, dieses Streiten, ja, doch, nein, doch, ja, doch, na, das ist keine Art und Weise, die Allah Azza wa Jalla uns gegeben hat. Allah Azza wa Jalla sagt, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Wenn die Unvernünftigen sie ansprechen, sagen sie, Salam. Bis dann. Ich gehe dann. Sekunde mal, du musst. Salam alaikum. Ich bin weg. Allah Azza wa Jalla sagt, wa'a'rid 'anil jahilin. Und meide die Unvernünftigen. Jahil hier im Sinne von unvernünftig, nicht unwissend. Unwissend, den sollst du lehren. Es ist ein Unterschied, ob jemand diskutieren und debattieren will oder jemand will lernen. Wer lernen will, es mag sein, es gibt Leute, die verstehen es nicht direkt. Es gibt Scheinargumente, die sie haben. Habe Geduld. Und wenn du es 10-mal ihm erklärst, solange du weißt, er hat es wirklich nicht verstanden. Kein Problem, da sind wir geduldig. Aber du weißt, er hat es verstanden, aber nein, doch, nein, doch, nein, doch. Das sollst du nicht tun. Warum? Das vergeudet deine Zeit. Das vergeudet dein Leben. Und der Shaitan will die Menschen, besonders die zu Allah aufrufen, ablenken, indem er sie zu Streitgesprächen führt und Debatten führt, die sehr viel Zeit kosten. Antwort auf die Antwort von der Antwort auf die Antwort von der Antwort von der Antwort von der Antwort von der Antwort. Was soll das? Du erklärst es einmal, zweimal. Sag mal, habt ihr das verstanden? Nein. Weil sie es nicht verstehen wollen. Ja? Sie haben es nicht verstanden, ist was anderes. Sie wollen es nicht verstanden? Verstehen? Bitte schön. Wenn ich will, der hat schon, sagt der Deutsch. Also, vergeude nicht deine Zeit. Kümmere dich um das, was wichtig ist. In der Erziehung natürlich. Oder du bist verantwortlich. Ich bin der Chef auf der Arbeit oder irgendwas anderes. Dann gibt es natürlich andere Formen. Der versteht es dreimal nicht. Sag mal, bitteschön, ich suche mir einen anderen, der hier arbeitet. Ist ja klar. Du kannst ja auch nicht sagen, okay, da hat jedes Mal macht er die Maschine kaputt. Junge, so geht das nicht. Alles klar, Chef. Und dann wieder kaputt. Guck mal, so funktioniert das nicht. Ja, ja, alles klar. Und wieder kaputt. Ja, das war's dann. Tschüss. Such dir einen Job, wo du keine Maschinen kaputt machen kannst. Oder bei den Kindern. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, dann, bitteschön, gibt es kein Taschengeld, gibt es ja sowieso nicht, ne? Haben wir gesagt. Auf jeden Fall. Oder dann gibt es kein Geschenk das nächste Mal oder Allahu a'lam was, ja? Diese Sanktionen kann man ja machen. Ja? Also, das heißt, wenn du verantwortlich bist, heißt es nicht, okay, ich erkläre einmal auf, wenn er es nicht verstehen will, lass ich. Also, zum Beispiel, jemand, für den du verantwortlich bist, zum Beispiel, begeht eine Sünde. So. Und du sagst ihm, hör damit auf. Er will nicht. Okay, das war's dann. Nee, so nicht. Weiter aufklären und so weiter. Aber es geht jetzt um diese Debatten und Diskussionen. Und selbst in diesem Fall sollst du darauf achten, wann redest du mit diesem Menschen? Wie redest du mit diesem Menschen? Wie oft, in welchem Intervall redest du mit ihm über dieses Thema? Ja? Also das, also bei denen, für denen du verantwortlich bist. Er sagt, die Heilung dieser Schädlichkeit liegt, entschuldigt, das habe ich übersprungen hier. Er sagt, dies, wenn es um die Angelegenheit der Religion geht, geht es jedoch um Angelegenheit der Welt, so gibt es keinen Grund für Streit. Also da sowieso nicht. Ja, da geh den Streit aus dem Weg. Ja, was machen wir? Gehen wir Eis essen oder Kaffee trinken? Ach ja, geht Eis essen, Kaffee trinken, ist ja egal. Es gibt Leute, die machen daraus ein Problem. Nix da, wir gehen jetzt Eis essen, haben wir gesagt. Habib, was ist los? Habib, Kaffee ist auch gut. Ich will keinen Kaffee, ja, dann trinken Tee. Wenn wir natürlich das vereinen können, Alhamdulillah, da gibt es Eis und Kaffee, Allahumma lak alhamd. Aber yani, der Muslim macht keine Probleme über jede Sache. Der Muslim macht Probleme, nicht Probleme, aber er redet, ja, wenn es entweder eine Gefahr ist oder es geht um Sünden. Aber ansonsten nachlassen, besonders im familiären, Ehemann und Ehefrau. Beides, was sagt der Deutsche? Also im Deutschen gibt es schon einige kluge Aussagen. Ne? Der Klügere gibt nach, oder nicht? Das heißt, wenn es nicht um eine Gefahr geht, und nicht um eine Sünde geht, Soll das Möbel hier stehen oder hier? Ach, solange es nicht an der Decke ist, ist mir egal. Hauptsache, wir haben einen Platz, wo wir uns hinsetzen sollen. Ja? Gibt Leute nichts, ich habe gesagt, 3 Zentimeter weiter hier. Und wollen Streit machen. Ja? Das macht ein Muslim nicht. Rahimakumullah. Er sagt, die Heilung dieser Schädlichkeit liegt im Brechen des Hochmuts. Da seht ihr, das ist meistens der Grund. Warum redet er über die 3 Zentimeter, ja, wo das Sofa noch ein bisschen weg ist? Einfach, ich habe das Sagen. Ich habe das Sagen, yarhamkumullah, ich habe das Sagen in wichtigen Sachen. Aber du darfst gerne nachgeben, wenn es nicht so wichtig ist. Und das mindert nicht an deiner Führungsrolle, egal wer du jetzt bist. Du bist der Ehemann, du bist der Vater, die Mutter ist es, ist ja egal, du bist der Chef, du bist der Leiter, du bist der, ist ja egal, was es ist. Noch einmal, ist es eine Gefahr? Dann, ja, natürlich, du kannst nicht sagen, okay, ihr wollt vom Hochhaus springen, macht's bitte nicht. Doch, wir wollen, alles klar, ja, natürlich so nicht. Du sollst die Leute das Leben retten. Aber, das ist etwas, was haram ist, bitteschön. Aber wenn es weltliche Sachen geht, um Weltliches geht, sollte man nicht streiten. Dann sagt er, die Schäden der Zunge. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, der verhassteste Mann bei Allah ist der streitsüchtige Gegner. Jemand, der Streit sucht. Ja, der will immer diese Konfrontationen. Der Muslim ist ein friedfertiger Mensch. Natürlich darf man sich wehren und so weiter, aber es ist nicht jemand, der sucht Streit. Und mit dieser Feindschaft ist die Feindschaft durch Falsches oder ohne Wissen gemeint. Wer aber ein Recht hat, für den ist es besser, den Streit zu meiden, soweit es möglich ist, denn er erhitzt die Brust, schürt den Zorn, bringt Groll hervor und führt dazu, dass man die Ehre des anderen angreift. Also er sagt, ohne Grund sowieso nicht. Und was ist? Nee, ich habe recht. Da ist zu empfehlen, guck mal, lieber dem Streit aus dem Weg gehen. Wenn es geht. Nee, es geht nicht, mein Recht und die haben mir mein Geld weggenommen. Allah, okay, dann verlange nach deinem Recht auf so eine Art und Weise, sodass der Schaden nicht größer ist. Dann eine weitere Form des Missbrauchs oder falscher Nutzung der Zunge ist das gezierte Reden. Und das geschieht durch übertriebene Ausdrucksweise und gekünstelte Reimrede. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen von euch, die mir am verhasstesten sind und die mir am fernsten sein werden am Tag der Auferstehung, möge Allah uns davor bewahren. Ja Rabbi, bring uns in die Nähe des edlen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind die schlechtesten unter euch in den Charaktereigenschaften, die Vielredner, die Gezierten, und die Hochmütigen in der Rede. Subhanallah. Worum geht's hier? Diejenigen, die so reden, dass keiner sie versteht, sie müssen zeigen, sie haben es drauf. Anstatt dass sie ganz normal reden, redet der wie ein Professor an der Uni. Der Professor, der ist ja vor den Studenten, das ist eine Vorlesung und ja. Ein Arzt redet vor Medizinstudenten, das müssen wir ja als Laien nicht verstehen. Das ist kein Hochmut, wenn der da mit Fachbegriffen hantiert. Aber jetzt, wir sitzen ganz normal und du redest jetzt Fachchinesisch. Warum? Auch in der Dawa, rede nicht in einer Sprache, also in einer Form, wo die Menschen dich nicht verstehen, weil einige sind so krank, möge Allah unsere Herzen reinigen, die mögen das, dass die Leute sie nicht verstehen. Es gibt wirklich Leute, die sagen, ich rede extra so kompliziert, dass man mich nicht versteht. Aha, das hast du jetzt von wem? Von den Sahaba oder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat selbst im Dialekt einiger Sprachen gesprochen, damit sie ihn verstehen. Zum Beispiel, es gibt ja im Arabischen diese Lam al-Himyariyya. Also ein Artikel, du sagst ja El auf Arabisch. Elif Lam, das ist der Artikel. El Beit, El Masjid, El und so weiter. Jetzt gibt es eine Sorte von Arabern, die sagen nicht El, die sagen M. Anstatt Lam sagen die M. M Masjid, M Beit, M, was ihr wollt. Anstatt El sagen die M. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und zwar den Hadith, Laysa minal birr as-siyamu fis-safar. Es gehört nicht zur Güte, auf Reisen zu fasten. Gilt für denjenigen, die schwach werden und es schwierig ist für sie, auf Reise zu fasten. So, was hat er gesagt? Laysa minal birr am-siyam fim-safar. Das andere heißt wie? Leise minel bir. Er hat gesagt minem bir. Anstatt as-siyam, das ist ja elif lam, hat er gesagt am-siyam fim safar. Bitte schön. Warum hat er so geredet? Ja, weil die Leute so reden. Das heißt, spreche in der Sprache deines Volkes. Das heißt, immer so, dass die Leute dich verstehen. Prahle nicht mit deinem Wissen. Ich muss jetzt kompliziert reden. Das ist eine Krankheit, das ist Hochmut. Er muss zeigen, boah, guck mal, ich hab's drauf. Noch einmal, wenn du vor einem Fachpublikum bist, du bist Dozent an der Uni oder Allahu a'lam auf der Arbeit, jeder versteht dieses Fach Chinesisch bei euch im Betrieb. Bitte schön, dann ist wieder was anderes. Aber es geht darum, du bist vor Leuten, gemischtes Publikum, der eine versteht es, der andere nicht. Dann rede gemäß demjenigen, der das nicht versteht. Weil alle verstehen sie die Alltagssprache und wenige verstehen die Fachsprache. Also erleichtere diese Formulierungen. Er sagt nicht unter die Verabscheuung von Reim, also das ist im Arabischen. Im Arabischen gibt es sehr oft die Art, dass man Sätze, jetzt nicht Gedicht, ja, ganz normale Sätze, aber immer mit der gleichen Endung. Das reimt sich dann. Ja. Und das ist man, also so wie eine Würze, ja, eine Prise ist gut. Aber jetzt nicht kiloweise, dann schmeckt es nicht mehr. Ja? Ab und zu mal, mashallah. Ja? Das heißt, wenn du redest, sodass am Ende die gleiche Endung ist, im Arabischen jetzt. Ja? Im Deutschen, glaube ich, ist nicht so die Art und Weise, dass man selbst in normalen Texten reimt, oder? Glaube ich nicht. Ne? Aber im Arabischen ist es so. Ja? Es gibt einige, die übertreiben. Es gibt einige, die haben ganze Werke geschrieben mit demselben Reim. Das ist natürlich anstrengend dann irgendwann, weil die Seele sagt, es ist gut jetzt, ja, also, ja, dann ist es sogar anstrengend zu lesen. Stört irgendwann mal. Aber ein bisschen, ja, zwei, drei Sätze, oh, mashallah, das hat gut getan. Und jetzt geht es normaler weiter und dann zack, zwei, drei, das ist gut, ja. Er sagt nicht, unter die Verabscheuung von Reim und Künstlichkeit fällt jedoch die Rede des Predigers oder das Ermahnen, wenn es ohne Übertreibung oder Fremdheit geschieht. Begriffe, die kein Mensch gehört hat. Denn das Ziel davon ist es, die Herzen zu bewegen, sie zu ermuntern und durch sprachliche Anmut zu gewinnen. Die vierte Schädlichkeit, Beschimpfen, Grobheit und Ähnliches. Und dies ist tadelnswert und verboten. Und sein Ursprung ist Niedertracht. Möge Allah uns davor bewahren. Jemand, der eine verdorbene Zunge hat, der hat ein verdorbenes Herz. Wie einige sagen, die Zunge ist nur der Löffel. Und der schöpft von wo? Aus dem Gefäß, eben deinem Herzen. Deine Zunge ist der Löffel. Und was in deinem Gefäß ist, das kriegen wir serviert von dir. Ist in deinem Herzen Güte, hören wir nur Schönes. Allahumma barik. Ist aber in deinem Herzen eine Mülldeponie, ja, Latif, ja, Rabbi. Unerträglich. Möge Allah uns davor bewahren. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, hütet euch vor Unfältigkeit, also vor schlechtem Gerede. Iyakum wal-fuhsh. Al-fuhsh ist dieses niederträchtige Gerede, schlimmes Gerede. Denn Allah liebt weder die Unfältigkeit noch die sich so verhalten. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشِ وَلَا التَّفَحُّشِ. Er mag weder die Rede noch diese Art und Weise. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, أَلْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاحِشِ. Das Paradies ist für jeden Unfältigen verboten. Jeden, der spottet, beleidigt, vulgär redet. Al-Jannah ist verboten. Was heißt Al-Jannah ist verboten? Ist das ein Kafir? Nein. Wenn wir Hadithe haben, in denen steht, wer das und das macht, kommt nicht ins Paradies. Oder irgendetwas Ähnliches. Dann bedeutet das, wie einige Ulama gesagt haben, er kommt nicht ins Paradies, ohne vorher in die Hölle zu kommen. Also für diese Sünde muss er in die Hölle kommen. Weil es gibt ja Menschen, möge Allah uns dazu zählen, die kommen gar nicht in die Hölle, direkt ins Paradies. Ja, Rabbi, lass uns ins Paradies kommen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Also einige kommen ins Paradies, ohne Hölle vorher. Wenn wir Hadithe haben, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer dies und jenes macht, riecht das Paradies nicht. Oder der wird nicht ins Paradies kommen. Der wird für ewig in der Hölle bleiben, obwohl es ein Muslim ist. Dann ist nach Ansicht einiger Gelehrten gemeint, das bedeutet, er wird in Jahannam zuerst einmal kommen. Das mit ewig ist nur eine Drohung. Am Ende wird nicht ewig, für immer und ewig bleiben. Aber es ist eine Form der Drohung. Aber die anderen Hadithe, in denen steht, er kommt nicht ins Paradies, bekommt das Paradies nicht zu riechen, bedeutet, obwohl er Muslim ist und als Muslim stirbt, bedeutet diese Sünde, wenn er sie nicht bereut, bereut er sie, ist die Sünde weg. Wallah, alhamdul minna. Aber es gemeint ist, der ist gestorben, hat es nicht bereut, dann wird er nicht entschuldigt, Yawm al-Qiyamah. Der wird keine Fürsprache erhalten. Und das ist ein gewaltiger Hadith. Das Paradies ist für jeden, der schlimm, vulgär ist, verboten. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Gläubige ist keiner, der ständig schmäht, verflucht, vulgär oder grob ist. Und eines der gewaltigsten Hadithe, die zeigen, wie verheerend die Zunge sein kann, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, La'nul mu'min ka'qatli. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Also authentischste, was es gibt. Das Verdammen oder Verfluchen eines Gläubigen ist wie ihn zu töten. Da fällt man doch um. Wenn du jemanden verfluchst, du sagst La'natullahi auf den und den. Du hast ihn getötet. Möge Allah uns davor. Wie ist es dann, wenn du ihn zum Kafir erklärst? Al-La'n ist kein Takfir. Du sagst, er ist verflucht. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat mehrere Personengruppen verflucht. Diejenigen, die mit Zins handeln oder Alkohol trinken oder diejenigen, die Augenbrauen zupfen und so weiter, tätowieren. Er hat viele. Das sind ja alles Muslime. Das sind Sünden, die schlimm sind. Große, aber trotzdem ist sie ein Muslim. So, das heißt, wenn du sagst, dieser ist verflucht, heißt ja nicht, er ist ein Kafir. Aber wenn schon das Mord ist im Islam, das ist genauso schlimm wie Mord, was ist dann Takfir? Und natürlich reden wir hier von was? Vom Unberechtigten. Nicht, dass jemand sagt, ah, okay, dann Buddhisten sind, sag jetzt nicht Kafir. Na, natürlich, wer sich nicht zum Islam bekennt, das ist natürlich kein Muslim. Aber wir reden hier über diejenigen, die sich zum Islam bekennen und du sagst, nein, er ist ein Kafir. Dann hast du ihn umgebracht. Dann wirst du Yawm al-Qiyamah angeklagt sein wegen Mord. Du kommst Yawm al-Qiyamah, möge Allah uns bewahren. Hier, der hat 1000 Leute ermordet. Ja Rabbi, Wallahi al-Azim, ich habe keinen Tropfen Blut vergossen, ja Rabbi. Ja, aber du hast sie als Kuffar beleidigt. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer jemanden zum Käfer erklärt, also entweder ist er so oder es fällt auf dich zurück. Möge Allah uns davor bewahren. Al-Shaytan verziert diesen unberechtigten Takfir, indem er dir vorgaukelt, ist doch klar. Und diese Leute haben kein Wissen. Viele von denen können gar nicht mal Arabisch. Aber selbst wenn du Arabisch kannst, reicht das nicht aus. Damit du ein Urteil fällst, du spielst hier den Richter. Du sagst hiermit Urteil, dass dieser Mensch ist kein Muslim mehr. Teil mal das Erbe von einer Familie. Jemand ist gestorben, hat über... Bitte schön, versucht. Oh nee, kann ich nicht. Das ist kompliziert. Aha, das ist kompliziert. Aber Takfir am laufenden Band. Die Leute denken, ich kann einfach mal so sagen, du Käfer, du. Ja, das kannst du wirklich sagen, ja. Und dann, Yawm al-Qiyamah, wirst du die Strafe des Mörders bekommen. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Also das ist La'nul mu'min ka'qatlihi. Den Gläubigen zu verfluchen, ist so wie ihn zu töten. Natürlich gibt es Menschen, die werden tatsächlich verflucht. Aber wer urteilt? Jene, die Wissen haben. Das ist der springende Punkt. Du darfst als Laie keine Urteile fällen. Wie kannst du sagen, du kannst dieses Thema und du kannst urteilen, obwohl du von keinem Gelehrten bestätigt wurdest? Wie geht das? In jeder Wissenschaft, egal was es ist auf dieser Welt, wissen wir, ich brauche erst einmal eine Bestätigung von einem Lehrer, dass ich in der Lage bin. Aber nein, im Takfir und im La'n und im Tabdi', also die Leute zum Mubtadi' erklären. Ich habe ein bisschen gelesen, ich habe viel gelesen von mir aus. Hast du bei Gelehrten gelernt? Nein. Und deswegen die Salaf, rahimahumullah ta'ala, haben davor gewarnt, aus Büchern zu lernen. Also ohne Lehrer. Al-Auza'i, rahimahullah, sagte, das Wissen war genoss Anerkennung, bis es in den Büchern verschriftlicht wurde. Weil jeder kann ein Buch lesen. Aber vorher war das nicht so. Vorher war was? Du sitzt bei einem Lehrer und der bestätigt dich, du kannst weiter unterrichten. Aber dann, Al-Auza'i gehört zu den ersten Generationen. Und dann kam was? Okay, Bücher wurden geschrieben, jetzt haben alle mitgeredet. Und deswegen, wenn wir uns anschauen, die Ulama, die großen Gelehrten, der eine sagt, ich war 30 Jahre bei meinem Lehrer, der andere sagt, ich war 40 Jahre bei meinem Lehrer, der andere sagt, ich war 20 Jahre bei meinem Lehrer. Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah, sagte, ich war 20 Jahre mit Imam Malik. 18 Jahre davon habe ich mich erziehen lassen. 18 Jahre für Erziehung. Natürlich hat er auch was gelernt. Aber da sehen wir, was seine Priorität war. Natürlich, er war der größte Schüler von Imam Malik. Da kommt jemand, ist seit einem Jahr Muslim oder seit einem Jahr zurückgekehrt in den Islam. Nein, ich bin schon 10 Jahre. Junge, 10 Jahre, was liest? 10 Jahre bist du bei Gelehrten? Oder 10 Jahre bist du bei YouTube? 10 Jahre bist du bei TikTok? 10 Jahre bist du bei Instagram? Deswegen, ich kann Takfir machen, Tabdir machen, Tafsir, alles. Was ihr wollt, ich kann das alles. Und derjenige, der sagt, nein, nein, ich war 10 Jahre bei Gelehrten. Okay, ich kann das. Okay, sagt welcher Gelehrte? Wo ist dein Werk, was du geschrieben hast und verfasst hast, dass die Gelehrten sagen, du bist dazu in der Lage? Wo ist es? Wann ist es, Aisha? 6 Minuten. Also nicht täuschen lassen, barakallahu fikum. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil einige sagen, ich war bei dem und 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 bei dem. Sehr schön. Stell dir mal vor, jemand geht zur Uni. Ich war bei Professor und bei dem Professor, bei dem Professor, bei dem Professor. Okay, wo ist dein Abschluss? Habe ich nicht. Und jetzt? Und jetzt? Und wichtig ist nicht, dass du den Lehrer kennst. Wichtig ist, dass der Lehrer dich kennt. Das ist der springende Punkt. Dass der Lehrer weiß, was du redest, weiß, was du machst. Wie will er das wissen? Indem du etwas veröffentlicht hast. Das heißt also, diejenigen, die sagen, ich bin Experte im Takfir, ich kann Takfir, oder ich bin Experte im Tabdir, die Leute aus Ahlus Sunnah rauszuschmeißen, denen sagen wir, okay, du bist Experte, sagt welcher Gelehrte? Was ist dein Buch, dein Werk, was du verfasst hast und international wurdest du gelobt? Wo ist das Buch? Nirgends. Also bist du ein Laie. Doch, doch, ich war 10 Jahre bei der... Wann ist man jemand, der Urteile fällen kann, wenn man von Gelehrten bestätigt wird? Imam Malik, rahimahullah, sagt, ich habe Fatwa erst gegeben, nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe. Nicht ein und nicht zwei, 70. Und dann kommen Leute und wollen einfach Takfir machen und Tafsir und bitteschön, la'nul mu'min ka qatlihi. Wer den Gläubigen verflucht, der hat ihn umgebracht. Das ist genauso, als ob er ihn umgebracht hätte. Du willst ja al-Qiyamah Berge von Mordfällen auf deinem Nacken haben, bitteschön. Wer so lebensmüde ist, bitteschön. Aber der aufrichtige, wachsame, gläubige Muslim, der sagt, guck mal, ich wurde von keinem Gelehrten bestätigt, dass ich Gelehrter bin. Ich wurde von keinem Gelehrten bestätigt, dass ich genug Wissen habe. Ich habe keinem Gelehrten nur ein einziges Blatt gegeben als Hausarbeit, dass er es prüfen kann. Habe ich nie gemacht. Deswegen, ich enthalte mich. Das ist ein schlauer Kopf. Der weiß, der wird sich nicht seine Achira vermasseln, nur damit er hier den Gelehrten spielt. Er sagt, und wisse, Unfältigkeit und Grobheit besteht darin, widerwärtige Dinge mit direkten, schamlosen Worten zu benennen. Am häufigsten geschieht das bei den Ausdrücken für Beischlaf und das, was damit zusammenhängt. Die Leute des Guten aber meiden solche Ausdrücke und verwenden Umschreibungen. Ein Mensch ist nicht vulgär. Wie gesagt, der Nabi sallallahu alaihi wasallam, als eine Frau gefragt hat, wie merkt sie, dass ihre Periode fertig ist, da sagte er, sie soll der Spur des Blutes folgen. Da sagte sie, wie denn? Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie soll der Spur des Blutes folgen. Wie denn? Sagt er, subhanallah. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam wollte nicht direkter sein. Also, dass man darauf achtet. Und das ist etwas, wo man auch verstehen muss. Nicht alles, was nicht haram ist, sollen wir tun? Denn es gibt eine Sache, die nennt sich im Arabischen Muru'a, Anstand. Anstand ist ein, natürlich zum Anstand gehört sowieso Sünden zu unterlassen, aber ich meine zusätzlich zum Unterlassen der Sünde gibt es eine Zwischenwelt zwischen Haram und erlaubt oder sagen wir mal, was man sagen sollte, dazwischen ist, ist zwar nicht Haram, sag's aber lieber nicht. Diese deutlichen Worte, die an sich eigentlich nicht Haram sind, aber es gehört sich nicht. Der Muslim schämt sich, so zu reden. Schaut euch an die Geschichte von Yusuf alayhi salam. Allah azza wa jal redet hier über die Frau des Ministers und Yusuf alayhi salam. Und du kannst das hören und lesen mit Familie, mit Frau, mit deiner Tochter, mit deinem Sohn. Allahumma laka alhamd. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا und wie heißt وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ oder هِيْتَ لَكْ, je nachdem welche Rezitationsart, Lesart meine ich. Yani, ich habe mich vorbereitet für dich auf eine noblen Art und Weise und nicht das Vulgäre, das Schlechte. Ja, da muss ein Muslim darauf achten, wie er redet. Weil Schamhaftigkeit ist ein Zweig des Glaubens. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Glaube hat wie viele Zweige? Mehr als 70, Allah ibarik fik. Mehr als 70 Zweige. Das größte ist La ilaha illallah und das kleinste ist das die Hindernis, das Entfernen eines Hindernisses aus dem Weg, und Schamhaftigkeit gehört auch zum Glauben, ist auch ein Zweig des Glaubens. Also das ist ein Zeugnis, eine Bestätigung, dass jemand ein Gläubiger ist, wenn er darauf achtet, wie er spricht. Inshallah machen wir dann an dieser Stelle weiter. Möge Allah unsere Herzen reinigen und unsere Zungen reinigen und unsere Seelen reinigen. Möge Allah Azza wa Jal uns die schönen Worte in den Mund legen. Möge Allah Azza wa Jal die schlechten Worte aus unseren Mündern wegnehmen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns erlauben, mit dem Glaubensbekenntnis zu